Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lawpreneur und zwar zur ersten Folge mit Publikum. Ich durfte vergangenen Dienstag nämlich das Barcamp der Legal Counsel Academy mit dieser Folge eröffnen. Meine Aufgabe war es, den Münchner Rechtsanwalt und Professor Clemens Engelhardt auf den heißen Stuhl zu setzen und die Abrechnungsmethode seiner Kanzlei aus Mandantinnensicht kritisch zu hinterfragen. Seine Kanzlei Trustberg steht nämlich für Fixpreise statt Stundenhonorare. Leider gibt es zur heutigen Folge aber keine Videoaufnahme, da die Aufnahme leider vor Ort kurzfristig technisch nicht möglich war. Aber bevor wir jetzt gleich in die spannende Folge starten, noch eine, ja, ziemlich große Sache. Ich weiß nicht, wie das passiert ist und wie die Zeit so schnell vergangen ist, aber der Podcast wird nächste Woche am 9. Oktober ein Jahr alt. Deswegen wird es nächste Woche auch eine Spezialfolge geben und deswegen habe ich jetzt auch mal eine Bitte an dich. Ich weiß, dass wir mittlerweile hunderte Hörerinnen pro Folge haben und das Lustige ist für mich, dass ich ja zum absoluten Großteil, nicht weiß, wer ihr eigentlich alle seid und welchen Mehrwert ihr eigentlich aus dem Podcast zieht, beziehungsweise was euch daran gefällt und was nicht. Und deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir anlässlich des Geburtstags eben ein kurzes Feedback schreibt, was gefällt euch am Podcast, was nicht, was würdest du dir in zukünftigen Folgen wünschen. Also das ist wirklich, wirklich sehr wichtig für uns und für die Entwicklung vom Podcast, deswegen mach mir den Gefallen anlässlich des Geburtstags. Ich freue mich drauf. Und ja, jetzt starten wir direkt los mit der Folge. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen und danke fürs Erscheinen auch von meiner Stelle. Ist mal was ganz Neues. Clemens, du musst das Mikrofon mal schon, die erste Aufgabe ist, das Mikrofon zu dir ziehen.
Also wie im Radio.
Ja, warst du schon im Radio?
Im Radio war ich noch nicht.
Na dann, aber erster Podcast auch für dich.
Erster Live-Podcast.
Für mich auch mit Publikum, das ist tatsächlich was Neues. Wer meine Stimme noch nicht kennt, ich meine, das kann eigentlich gar nicht sein, aber Lawpreneur, der Podcast für Rechtsanwälte, das Ziel dieses Podcasts ist, das wirtschaftliche Denken und unternehmerische Denken von Rechtsanwälten zu fördern. Ja. Und und deswegen ist es für mich wahnsinnig interessant, jetzt irgendwie auch mal die Mandantenseite hier zu haben, live. Und auf der anderen Seite einen Anwalt, der ja, ich glaube, von sich behauptet, dass er ein guter Unternehmer ist, oder?
Clemens. Aber es funktioniert.
Aber wichtigste Frage, bevor wir starten, warst du am Oktoberfest?
Ja, logisch.
Bist du aus München?
Ich bin aus München und ich war schon auf der Wiesn und ich gehe auch noch auf die Wiesn.
Wie oft warst du?
Oh, dieses Jahr werden es dann nur 3-mal gewesen sein, ganz harmlos.
Eigener Tisch?
Logisch.
Warum war ich nicht eingeladen?
Komm halt am letzten Wiesnabend.
Wann ist er?
Ja, wann ist er?
Ja, weiß ich nicht.
Sonntag, 5. kommst abends im Käfer.
Na passt.
Ich habe tatsächlich heute Morgen eine Absage bekommen.
Reden wir später. Aber stell dich vielleicht trotzdem auch noch mal ganz kurz vor. Und
gerne. Mein Name ist Clemens Engelhardt. Das mit dem Professor und dem Doktor, das können wir uns, glaube ich, in der Reihe hier in dem Raum gemütlich schenken. Hier sind so viele Leute, die so viel besser und toller ausgebildeter sind als ich. Das Titelthema ist sowieso im freien Fall. Also meine Studierenden, die schreiben mich inzwischen an, hallo Herr Engelhardt, was kommt in der Klausur? Also oder nur noch hallo. Also da bitte keinerlei Berührungsängste. Ich habe ganz normal in Deutschland Jura studiert, Heidelberg und Frankfurt und habe dann ein paar Jahre in Big Law verbracht, habe aber auch 3 Jahre lang auf der Unternehmensseite gesessen, habe ein großes Münchner Vermögen, dort das Family Office mitgesteuert, 7000 Mitarbeiter und habe das M&A-Geschäft und so das, was diese Familie so betrifft, gemacht. Und als wir da alles strukturiert hatten, wurde es langweilig und ich hatte schon das Büro vom CFO und da wurde es still. Und dann habe ich mir gedacht, bevor sich einer was für mich ausdenkt, was mir nicht gefällt, dann werde ich lieber aktiv. Und dann kam ein großes Mandat und dann haben wir ganz schnell zusammengefunden und haben einfach um dieses Mandat herum eine Kanzlei gebaut. Also ich wäre natürlich auch gerne irgendwie, weiß ich nicht, ja, Latham Watkins Partner in den USA geworden. Das ergab sich aber dann in dem Moment nicht. Also niemand wollte mir die vielen Millionen rüberschieben. Ich auch nicht. Es ist ja ein Austauschgeschäft am Ende des Tages. Und warum wir Trustberg gegründet haben, vielleicht für Sie auch oder für euch auch ganz interessant. Wir haben damals was gemacht, was heute eher so die Gen Z so ein bisschen tut. Wir haben die Kundenbrille aufgesetzt und haben gesagt, dieses kaufbare Produktpartnerschaft in der Kanzlei, welches wollen wir davon haben? Also von denen, an die wir vielleicht drankommen. Und da haben wir nichts gefunden, was uns interessiert hat, weil wir festgestellt haben, dass das Abhängigkeitssystem einerseits und der wirtschaftliche Druck andererseits extrem unschön ist und die Zusammenarbeit mit den Kunden, also mit den Mandanten, ich finde, man kann Mandanten noch einfach mal Kunden nennen, das heißt, oder Klienten, das ist vornehm, aber es sind am Ende Kunden. Ja. Das hatte ich in meinen Jahren als Inhouse-Jurist nicht so angenehm empfunden. Mhm. Also wir haben viel nach außen gegeben, es war immer sehr hochtrabend, es war ganz toll. So wahnsinnig zufrieden war ich mit der wirtschaftlichen Partnerschaft nicht. Und das ist ja heute auch so ein bisschen so ein Thema, ja. Ich habe vorhin irgendwie eine Beispielsfrage gelesen, empfinden Sie Kanzleien als Ihre wirtschaftlichen Partner? Oder Partner?
Hast du auf meinen Zettel geschaut?
Nein, die lag vorhin aus, die Frage. Beim Mittagessen. Ja? So, und um die Vorstellung noch fertig zu machen, Trustberg gibt's jetzt im Januar, dann sind es 10 Jahre, machen wir eine große Party machen im Januar. Und wir haben im Juni 2020, also vor jetzt über 5 Jahren, beschlossen, das ganze Thema Pricing anzugehen. Wir haben auf unserer Website eine neue Rubrik gemacht und da stand dann, was wir kosten. Das ist natürlich schon gut, dass man so einen Standardstundensatz da hinschreibt, das macht sowieso keiner. Wir haben aber weitergedacht und haben gesagt, was ist denn eigentlich der Mehrwert? Und da sind wir auf Pauschalen gekommen, da sind wir auf Retainer gekommen, da sind wir auf Fixed Pricing gekommen. Weil mich ein Investor, mit dem ich viel zusammenarbeite, mal darauf hingewiesen hat, dass er das höchst albern findet in der Dienstleistung, wo doch jeder Stahlproduzent seinen Stahl bepreisen kann. Und jeder Bäcker kann die Semmel bepreisen. Und warum können es die schlauen Juristinnen und Juristen angeblich nicht? So, das ist so in a nutshell, was ich gemacht habe bisher.
Und wie hat dieser Transformationsprozess dann funktioniert? Also ich nehme mal an, dass ihr irgendwas in der Kanzlei intern ja auch umstellen musstet. Dass
alles.
Was ist alles oder wie hat das angefangen, der Prozess?
Also eigentlich kam es ja aus einem ganz eigenen wirtschaftlichen Gedanken heraus. Wir alle kennen ja das Problem, dass wir unseren Mehrwert nicht so gut verkaufen können. Also erstens haben wir es nicht gelernt und das gilt übrigens in der Rechtsabteilung ganz genauso. Ja, die Bremser, die Compliance-Leute, die Nervensägen, die Neinsager. Ja, weil wir bringen kein Geld mit, sondern wir sorgen in der Rechtsabteilung dafür, dass wir halt Schaden vermeiden. Den kann man aber so schwer beziffern. Also es gibt kein Management-Reporting-Tool, das ich kenne, das irgendwie im Vorstand sagt, übrigens, die Rechtsabteilung hat dieses Jahr wieder 8 Milliarden eingespart. Schade, ist nämlich so. Ja. So, umgekehrt haben wir natürlich auf der Kanzleiseite Sales, Verkauf, Vertrieb, Akquise, es ist immer das Gleiche. Das gleiche Problem, unseren Mandanten zu erzählen, was wir eigentlich wert sind. Und besonders dieses, schieb mal ein Muster rüber, ihr habt das doch. Mhm. Ja, aber das Muster ist doch, was liegt da bei euch in der Schublade? Dann sage ich, das ist aber in die Schublade irgendwie reingekommen. Und der Weg, der muss bezahlt werden. Ja, was ist denn jetzt so ein Muster zum Beispiel wert? Ich weiß schon, was der Mandant damit machen will. Ich weiß schon, ein größerer Bauträger im Hotelbereich, braucht einen neuen Architektenvertrag. Mhm. Der wird nicht nur einmal mit einem Architekten diesen Vertrag schließen. Mhm. Also hat das Ding einen Mehrwert für ihn. Haben wir uns also lange überlegt, was können wir das in Stunden? Ich kann nicht jetzt irgendwie 5,3 Stunden für einmal rüberschieben vom Muster aufschreiben. Das ist ja schon intellektuellen Bruch. So, und dann sind wir dazu gekommen zu verstehen, dass man Zeit und Expertise überhaupt gar nicht verknüpfen kann. Also ich kann meine Expertise nicht in Zeit bewerten. Das sind zwei Sprachen, die nicht miteinander reden. Oder umgekehrt, jeder hier im Raum kennt, würde doch zustimmen. Der Satz ist nicht von mir, gebe ich ganz offen zu. Der ist von einer sehr honorigen Kollegin, jetzt entsteht bei den meisten so ein Christine Lagarde-Bild vielleicht. Ja. Die hat so schön gesagt, eine halbe Stunde mit mir ist so viel mehr wert, als ich jemals für 30 Minuten irgendwem in Rechnung stellen könnte. Also das ist wahr, oder? Also das haben wir alle schon Kohlen aus dem Feuer geholt. Mal eben mit einem klaren Nein oder mit bist du wirklich sicher, dass du da weitergehen willst. Wir können natürlich auch ein großes Gutachten schreiben, macht Inhouse aber keiner. Und da haben wir auch nicht immer Lust drauf, by the way. Also wir machen ja auch nichts anderes, wenn man dasselbe studiert. So, und dann kamen wir also zu dem Problem, wie bepreisen wir das und was hat das für einen Wert? Und so kommt das dann zusammen. Und ein ganz praktisches Problem übrigens, wir haben öfter wiederkehrende Themen. Im Venture Capital, im M&A, im Real Estate. Und wenn die Mandanten gut vorbereitet sind und dann haben die vielleicht ein LOI miteinander ausgemacht oder ein Termsheet, Head of Terms, wie auch immer man das heutzutage nennt, dann brauchen die vielleicht gar nicht mehr so lange, um einen Vertrag zu schließen. Und dann mache ich einen Riesenvertrag, ich hatte einen Extremfall, Mietvertrag für ein City-Hotel, weniger als 10 Stunden. was soll ich denn dafür abrechnen? Soll ich da jetzt sagen, okay, damals war unser Stundensatz irgendwie 330 Euro, das Ding hat 30 Jahre Laufzeit, Monatsmiete 80.000 Euro und da hat jetzt der Vertrag 3.300 Euro gekostet, das passt ja auch nicht zusammen.
Ja. Und wie viel kostet das jetzt laut Preisliste aktuell?
Du glaubst irgendwie so um die 14 oder sowas, hast du ausgedrückt?
Ja, ich habe es ausgedrückt, natürlich. Lease Agreement mit Cap. 13.700. Ja,
genau. Also was haben wir gemacht? Genau aus dem Fall kamen wir zu sagen, das Ding hat einen Wert und die Zeit, die dahinter steckt, ist völlig irrelevant. Die Zeit ist irrelevant. Das ist mein unternehmerisches Problem als Kanzlei, das ich lösen muss. Und das fügt sich ein bisschen zu der Frage, was mussten wir intern ändern? Wir haben alles über den Haufen geworfen. Was uns jetzt, gerade auch wenn es in Richtung Prozessoptimierung oder sogar KI, ich würde da ganz gerne das Wort Prozessoptimierung immer so ein bisschen mitdenken, ja, ankommen, ist ja tatsächlich zu sagen, es bezahlt aber wirklich keiner mehr für Zeit. Also wir werden heute Abend bei den Drinks oder jetzt beim Kaffee, keiner hat sich die Frage gestellt, wer wie lange irgendwie den Kaffee rösten musste. Gut soll es sein. Und wenn er gut ist, bezahle ich gerne.
Zeit aber, ist, aber wie komme ich dann auf diese 13.700 Euro? Wie habt ihr die ausgerechnet?
Also
wie seid ihr auf das kommen?
Das ist ja ganz einfach. Das Erste ist, ich überlege mir, was ist so das, was möglicherweise ursprünglich mit Zeit mal dahinter steckt? Also ich schaue mir historische Daten an. Mhm. Wenn ich historische Daten auswerte, bleibe ich aber eigentlich stecken, weil ich damit keine Transformation hinbekomme, sondern nur eigentlich ein Cap baue auf das, was ich mal gemacht habe. Das ist noch nicht so intellektuell.
Weil es ist ja wieder Stunden im Endeffekt.
Ja, ja. Genau. Es ist wieder Stunden, nur dass ich es halt keinem sage. Mhm. Das Zweite ist, wir sagen, das ist unter bestimmten Prämissen zu sehen. Zum Beispiel, wir freuen uns, wenn ein Mandant, also gerade bei den Lease Agreements zum Beispiel, die kommen halt dauernd zu uns. Also unser Hotelteam macht halt einen Hotel-Lease Agreement nach dem anderen. Einen Managementvertrag nach dem anderen kann man nicht sagen, davon gibt's nicht so viele in Europa im deutschsprachigen Raum, aber Lease gibt's halt total häufig. Mhm. Also ich habe, keine Ahnung, 30 von den Dingern gemacht und die sind intellektuell nicht hochtrabend, das ist ein Mietvertrag. Du darfst auch nicht übertreiben. So. Und der ist in der Schublade. Und übrigens gibt's zum Beispiel in dem Bereich auch nur 3 oder 4 Muster, die so rumfliegen. Das kennt jeder so aus seinem Bereich. Und irgendwann ist man lang genug im Geschäft, da findet man eine Formulierung im Erstentwurf der Gegenseite wieder, die man selber irgendwann reingegeben hat. Ja, es ist wiederkehrend. Und das Wiederkehrende, das kann ich natürlich dann tatsächlich auf der Zeitachse bepreisen, wenn ich einen Mandanten habe. Ich habe Mandanten, das ist, über die ich sprechen darf, die meisten ja nicht, aber ein paar darf ich. Ja, einer ist zum Beispiel B&B Hotels. Die machen wie wahnsinnig neue Hotels. Die haben richtig Druck dahinter, haben tolle Pressemitteilungen auch draußen und jeder weiß, dass sie in der Investmentbank gehören und wo der Druck herkommt. Dementsprechend haben wir natürlich genauso ein Agreement mit denen, wenn ihr pro Jahr X abliefert, können wir das mit Y bepreisen. Denn wir schauen auf die Kanzlei unternehmerisch gesamt. Ich habe ein Umsatzziel pro Berufsträger, das möchte ich ganz gerne haben. Dann funktioniert der Laden. Mhm. So, eigentlich ganz einfach. Wie ich das erwirtschafte, ist sehr viel leichter zu sagen, wenn ich sage, okay, ich muss so und so viele Kunden haben, die das und das abrufen, als zu versuchen, dass jeder der Einzelnen seine Stunden zu einem variablen Stundensatz irgendwie in viele Stunden verkauft, das ist ja nicht steuerbar. Und das ist mir auch gespiegelt worden von einigen Managing Partnern großer Kanzleien, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wir fahren ja mit dem Rückspiegelblick vorwärts auf der Autobahn mit 200. Weil wir nicht wissen, wie viele Stunden wir nächstes Jahr verkaufen werden und meistens noch nicht mal zu welchem Preis. Weil wir noch nicht mal ein einheitliches Pricing in der Kanzlei haben. Und damit haben wir aufgeräumt. Wir haben tatsächlich gesagt, ja, trustback.com, da steht die Preisliste und das ist es. Da hat sich jeder dran zu halten. Klar, im Einzelfall darf man gerne teurer sein. Oder wenn es vernünftige Gründe gibt, auch billiger. Macht man natürlich nicht freiwillig, schon klar. Ja, aber ist ja in der Regel ein Tauschgeschäft.
Aber ist es im Endeffekt nicht auch eventuell jetzt für die Kunden eventuell ein Lockmittel, also irgendwie so ein guter Marketing-Gag, dass man sagt, aber da weiß ich ganz genau, da schaue ich wie auf die Barkarte oder wie beim Friseur, okay, ich krieg meinen, was habt ihr da zum Beispiel? Eine NDA kostet bei euch immer 2.850 Euro zum Beispiel. Und wie stellt ihr sicher, dass es dann... dass es auch ein fairer Preis im Endeffekt ist? Oder verstecken sich dann im Hintergrund dann doch irgendwelche Kosten? Oder wie läuft das eigentlich ab, wenn man euch dann beauftragt? Ja, ich will das jetzt oder ich stelle dann mein Paket zusammen. Und kommt es dann nicht trotzdem auch dazu, dass im Endeffekt die Abrechnung eine ganz andere ist, als ich dann ursprünglich da schön auf meiner Preisliste zusammengesucht habe?
Das hätten wir genau ein einziges Mal gemacht. Also okay. Erstens, der Wettbewerb hat uns relativ scharf beobachtet bei dem, was wir da gemacht haben. Das kann sich, glaube ich, jeder im Raum vorstellen, dass andere Kanzleien sowas nicht so wahnsinnig gut fanden. Das Zweite ist, wir verkaufen doch keine Rechtsdienstleistung, wir verkaufen doch keinen Rechtsrat. Das ist zu kurz gedacht. Wir verkaufen etwas, das man gar nicht verkaufen kann, wir verkaufen Vertrauen. unsere Mandanten und übrigens auch die top ausgebildete Rechtsabteilung muss uns ein Stück weit vertrauen bei dem, was wir da machen. Da wird nicht jedes Komma nochmal nachgedacht. Wann denn? Ja, sonst rast einem alles davon. So, wenn ich dieses Vertrauen in Anspruch nehme, dann muss ich bitte aber auch beim Fee-Modell, beim Abrechnen, doch bitte da auch vertrauenswürdig sein. Wenn ich da holze, und das ist ja genau das, was im Markt aber immer noch passiert, ja, Overbilling, nach anderthalb Jahren abrechnen, kein Mensch kann irgendwas nachvollziehen. Ich habe einen Mandanten gehabt, der hat mal Wayback-Maschinen benutzt, um nachzuschauen, ob die Anwälte, die ihm da anderthalb Jahre später in Rechnung gestellt wurden, tatsächlich da jemals gearbeitet haben. Ich habe gesagt, ich kenne die alle nicht. Ja. Kann man auch sagen, selber schuld, hätte sich immer um ein Projekt kümmern sollen. Es gibt immer beide Seiten, ich will gar kein Bashing betreiben. Aber Lockmittel, das macht man ein einziges Mal und ist mal raus aus dem Markt. Das zweite ist.
Aber das geht ja grundsätzlich auch als Strategie, weil wenn ich jeden Mandanten einmal absahne, ich meine, ich kenne das aus meinem Bereich, aus Marketingagenturen, holen sich jeden einmal, machen gutes Geschäft, auf Nimmerwiedersehen, die nächsten Opfer sind dran. Also theoretisch würde schon
gehen. Dafür sind wir Kanzleien doch im Marketing viel zu schlecht.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du mich. Ist es in Deutschland auch so schlimm?
Also die wenigsten Anwaltskanzleien sind doch wirklich darauf ausgelegt, ganz, ganz viel Brot- und Buttergeschäft zu haben. Mhm. Ja, mir ist mal von einer Kryptosteuerberatungskanzlei erzählt worden, die wahnsinnig viel Krypto-B2C-Mandate reingekriegt haben, die dann nicht abarbeiten konnten, aber schon Vorschüsse genommen hatten. Da kommt man ja nur ins Schleudern. Wir machen ja ausschließlich B2C und es kommt alle Jubeljahre mal vor, dass eine M&A-Transaktion reinkommt und dann haben die sich auf Ebene NDA schon wieder verstritten. Aber wann kommt sowas wirklich vor? Hm. Und wir sind teuer, gar keine Frage. Boah, nächstes Mal dann. aber angemessen, aber nicht billig, ja, im Sinne von, ja, wir haben zum Beispiel zusammengearbeitet, relativ easy. Da haben wir einmal halt eine Second Opinion auf was gemacht.
Also die Stefanie und du.
Stefanie und ich, genau. Und da haben wir halt einen Preis aufgerufen und gesagt, das hätten wir ganz gern dafür. Dann hat sie sich das angeschaut und gesagt, passt ins Budget, passt auch zu dem, was ich für die First Opinion schon ausgeben muss. Ja, ich finde, die Second Opinion darf immer so ein bisschen günstiger sein. Man macht ja nicht alles nochmal, wenn man ehrlich ist. Ja, so. Und was machen wir, wie machen wir das mit den Preisen? Das ist ja eine spannende Frage, wie kommen wir denn eben auf sowas? Na, ganz einfach, wir diskutieren jedes einzelne Projekt, wenn es jetzt nicht gerade totaler Pillepalle Standard ist, mit den Mandantinnen und Mandanten. Wir fragen sie und euch, was hat das Ding für einen Wert? Was soll denn eigentlich wirklich gemacht werden? Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Mandant kommt, E-Mobility-Unternehmen, und braucht einen Vertrag, um so Ladestationen anzupachten, also den Platz, wo er seine Ladestation draufstellen kann. Da kann man jetzt ganz, ganz viel Stunden reinfließen lassen, oder man kann es pauschalisieren, oder man kann den Mandanten fragen, kann das sein, dass du damit möglicherweise dein gesamtes Vertriebssystem ausstattest? Ja, aha. Okay, dann brauchst du ja nicht einen 15, 20, 30-seitigen Vertrag, den keiner lesen kann, ja, sondern du musst noch was da zusätzlich wissen. Real Estate-Geschäft im Konzern geht immer in die Geschäftsleitung. Ich kenne keine Geschäftsordnung, die grundstücksbezogene Geschäfte beim Hausmeister lässt. Darf man das noch sagen, Hausmeister? So, ja. Also, die machen das auf der unteren Ebene, wenn man das Parkdeck mal unten nimmt, ja, machen die das aus, aber das wird sehr schnell nach oben gespült. Und dann wäre es doch schön, wenn der Vertrag so aussieht, als wäre der gut gemacht. Irgendwo eben nicht das 150 Seiten US-Dokument, aber auch nicht der Fünfseiter, der voller Tippfehler steckt. Mhm. Ja. So, also kommen wir in eine Diskussion rein, das ist ein zentrales Vertriebsargument. Dass er einen guten Vertrag hat, nicht overdone, nicht schlecht und im Idealfall vielleicht sogar noch ein One-Pager oder Zwei-Pager drauf, der sowas ein bisschen mit Legal Design zu tun hat, der die alle abholt, die Leute. Mhm. Und dann hat der Vertrag übrigens einen ganz anderen Wert, als ich da mit Stunden reinballern würde.
Ja, aber kann...
Also ich frage den Mandanten eben, was macht ihr damit?
Aber passiert es dann nicht auch manchmal, dass ihr eigentlich mit der Pauschale dann total overpriced seid, weil wenn der Mandant, wenn sich dann irgendwie doch nicht so viel Arbeit ergibt, ja, und der Mandant zu einem anderen Anwalt gegangen wäre und der andere Anwalt das nach Stunden abgerechnet hätte und das wären halt, keine Ahnung, 2 Stunden gewesen und bei dir oder bei euch hätten sie jetzt eine Pauschale von 3.000 Euro gezahlt. Wie oft kommt das vor oder ist diese Gefahr nicht gegeben, dass der Mandant irgendwie mal, sagen wir so, schlechter unter Anführungszeichen aussteigt?
Also der Mandant kauft ja, wenn er ein Fixed Pricing macht, im Vergleich zur Stunde kauft er ja Sicherheit. Und wir haben beim Entwurf dieser Preisliste damals, haben wir Customer-Driven Product Design betrieben. Also wir haben unsere intensivsten Mandanten, mit denen wir am intensivsten zusammengearbeitet haben, haben wir gefragt, was wärt ihr bereit zu bezahlen, wenn es eine echte Pauschale ist, kein Cap. Also nicht irgendwie so lange Stunden, bis es dann vorbei ist. Das heißt nämlich, es wird ordentlich gebillt und auf einmal ist das Mandat uninteressant und fällt hinten runter. Das ist das, was ja wirklich bei einem Cap passiert. Mhm. Ja, ich darf 10 Stunden lang Spaß haben und nach Stunde 10 will ich aber nicht mehr. Ja, das hat ja auch mit dem Vergütungssystem in der Kanzleienwelt auch zu tun. Mhm. Ja, sondern wir haben dann rausgefunden, hochinteressant, ganz offen kalkuliert, dass die Mandanten bis zu locker 30% im Fixed Pricing mehr bezahlen, freiwillig, als in der vergleichbaren, nicht festen Stundenschätzung. Also Sicherheit und aber auch Planbarkeit hat einen ganz besonderen Eigenwert. Je nachdem, mit welcher Software man arbeitet, aber man führt ja irgendwo Kostenstellen. Und da will man was reinschreiben. Und das hat einen Eigenwert. Und auch den Wert haben wir eben erkannt. Und natürlich kommt das vor, dass der Mandant sagt, ach, wie toll, dass es schnell fertig ist. Ja. Und ja, es gibt Dinge, da müssen wir schon auch ein bisschen unternehmerisch ein bisschen schlau sein. Also wenn der Mandant was einkauft, jetzt nehmen wir mal so einen Fall, der sehr selten vorkommt, irgendwie für 3.000 Euro, das ist ja eigentlich Kleinkram. Wenn ich dem das 10 Minuten später, wenn ich das dann rüberschiebe,
ja,
dann entlarvt das Ganze so ein bisschen. Das wollen wir aber generell alle nicht. Ja? Wie gesagt, wir verkaufen Vertrauen, wir verkaufen aber auch so ein bisschen, ich sage jetzt nicht Lebensgefühl, nicht Lifestyle, dafür ist Jura ein bisschen zu langweilig. Aber die Never Full ist auch nur eine Handtasche. Und die wird auch mal full. Ja, und die Birkenback ist auch nicht dazu gedacht, Sachen rumzutragen. Die ist dafür gedacht, rumgetragen zu werden. Ja, also ein bisschen kaufe mir ja zum Beispiel auch Standing. Ja, als Mandant.
Ja.
Ich kaufe mir nicht nur tatsächlich ein rein Gegenwert rechtliches Dokument, sondern die ganze Welt drumherum. Und dann ist es tatsächlich völlig egal, ob das 10 Minuten dauert oder ob das 3 Stunden dauert. Eine andere Frage würde ich dir gerne mal vorwegnehmen, weil die dann immer gleich kommt. Die ist echt super gemein. Incentiviert man die Leute da nicht schlechter zu arbeiten?
Ich wollte gerade sagen, was ist der Unterschied zu einer Cap-Vereinbarung? Weil wenn ihr jetzt, weil irgendeine Rechnung muss ja trotzdem dahinter sein. Was ist, wenn das Ganze eskaliert, der Mandant, ihr habt es euch ausgemacht, 10.000 Euro. Und in der Kanzlei wird das Ding immer größer, ihr müsst immer mehr arbeiten, es müssen vielleicht noch mehr Anwälte rangezogen werden, dann ist das ja für euch überhaupt nicht mehr lukrativ plötzlich. Also du kannst mir nicht sagen, dass dann nicht auch die Motivation ein bisschen sinkt. Also wie stellt ihr das sicher?
Die würde in dem Moment sinken, in dem wir nicht reagieren. Ja? Aber wenn mir so ein Ding aus dem Ruder läuft, dann ist ja das Scoping, das wir vorher getroffen haben, nicht mehr richtig. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es Branchen gibt, wie von mir aus zum Beispiel die Baubranche, in der man gerne Nachträge reitet, ja, also oder die öffentliche Hand, der man ein Angebot macht, von dem jeder weiß, dass es nicht gehalten wird, ja, und ab der Hälfte der Baustelle ist das Geld vorbei. Nein, das meine ich gar nicht. Aber wir alle haben ja einen intensiven Austausch auf den Mandaten. Ich habe das ganz häufig im M&A-Bereich. Mhm. Da habe ich Situationen tatsächlich manchmal ausgelöst, auch durch das simple Verhalten anderer Kanzleien halt auf der Gegenseite. Der Komplexitätsgrad wird dort, ich sage jetzt mal, fast künstlich manchmal hochgehoben, weil da ja nach Zeit abgerechnet wird. Die müssen ganz, ganz viel machen. Dafür habe ich großes Verständnis, weil es da eben so ist. So, das führt natürlich irgendwann dazu, dass wir im schlimmsten Fall ins Negative rutschen könnten.
Ja.
Und dann sprechen wir mit unserem Mandanten und sagen, du siehst, was da los ist, was die da für einen Zirkus veranstalten. Und ich habe noch keinen einzigen Mandanten erlebt. Keinen einzigen, der nicht gesagt hätte, also wenn ihr da nochmal irgendwie einen Zehner braucht, alles gut.
Macht ihr das dann?
Sofort, jedes Mal, klar. Naja, also am Ende, wenn wir ein Großprojekt mit vielen Leuten staffen, dann kostet uns das am Ende schon auch mehr, weil bei uns mehr Leute halt von irgendwas leben müssen. Das ist völlig klar. Aber das Zweite ist, und das darf man bei dem ganzen Spiel ja auch nicht vergessen, gemessen an dem, was wir da an wirtschaftlichen Werten anfassen, und das meint übrigens ja auch alle hier im Raum, ist das, was wir kosten, ob es ein Gehalt ist oder ob es unsere Rechnung ist, lächerlich. Wenn man es ein bisschen im Blick hat.
Mhm. Ja. Aber wie schaffen wir es nach eurem Modell, dass nicht Effizienz gegen Qualität getauscht wird? Die klassischen Kanzleien, sagen wir jetzt mal unter Anführungszeichen, hast du schon angesprochen, die versuchen dann ein bisschen langsamer zu arbeiten und noch Stunden draufzupacken, wenn es nach Stundensatz abgerechnet wird, und dann haben wir eine schöne Summe und die kann man dann abrechnen. Ja. Aber wie ist es jetzt bei euch, wenn ihr, wie auch immer, hinter einem Projekt eine bestimmte Stundenanzahl oder irgendeine Leistung muss ja dahinter sein, irgendeine Berechnung, und wenn man sieht, okay, wir sind da irgendwie zu langsam, wird man dann vielleicht dann doch schlampiger? Oder wie garantiert ihr, dass die Qualität nicht unter Zeitdruck leidet?
Es gibt, ist die gleiche Garantie wie es im tradierten Billable Hour Modell auch ist. Es gibt keine. Und umgekehrt haben wir es alle tief in unsere Seele reingebrannt. Dieses Jurastudium macht so viel Ungutes mit einem. Das wissen wir alle, oder? Wir peitschen uns da durch, lange und lange, und quälen uns. Und jetzt hier in Österreich ist die praktische Ausbildung ja noch mal länger als bei uns. Bei uns sind es ja nur 2 Jahre. Mhm. Also wer da schludert, der hat schon vorher meistens die Kurve nicht bekommen. Das ist so der faktische Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann mich noch an meine Junior-Associate-Zeiten erinnern. Und also ich war am Freitagabend um 12 genauso wenig konzentriert, ob ich jetzt Stunden aufschreibe oder nicht. Also das hat was tatsächlich auch mit Projektplanung zu tun. Ja. Und ja, logisch, also ein großes Mandat, meistens ist es ja so, dass die ganz großen Mandate irgendwann die nervigeren sind, die demotivieren, bei denen wir im Team mehr leisten müssen, weil die lange laufen. Also wenn ich lange mit einer großen Truppe auf Hochdruck arbeite, das kennen wir alle aus Projekten, dann muss ich dieses Mach Betroffene zu Beteiligten und so weiter, halt alle im Team, ja, halt die Flamme schön am Kochen. Es ist viel, viel wichtiger, weil wir, das kommt auch noch was dazu, wir sind ja diese highly trained animals, wir sind wahnsinnig intellektuell trainiert. Uns wird aber auch schnell langweilig dadurch. Ja, wer hat mal im Studium kopieren müssen? So beim Nebenjob? Oder? So, wer hat schief kopiert? Seite vergessen? So, das passiert im Support-Staff nicht. Warum? Weil die darauf trainiert sind, das zu tun und genau das tun. Wir haben das halt als Nebenjob gemacht und währenddessen lief im Kopf ein völlig anderer Film. Ja, so, das heißt, ich muss Anwältinnen und Anwälte als das begreifen, was sie sind. Die sind intellektuell hochtrainiert, die sind schnell im Kopf und ein ganz wichtiger Punkt, die werden auch immer schneller. Die werden tatsächlich immer schneller. Die Erfahrung macht mich schneller, die macht mich aber auch und fauler.
Die KI.
Und die KI. Und die KI natürlich schon auch, klar. Also ich saß heute Morgen im Zug, bin hergefahren, habe eine super komplexe gesellschaftsrechtliche Fragestellung und ich hätte es super gefunden, wenn das jetzt einfach mal die KI auf den Knopfdruck bitte abliefert. Weil die Frage, die kann ich stellen. Und ich habe auch ungefähr eine Vorstellung, wie die Antwort sein sollte. Ich habe dann doch nochmal die Kommentare gelesen. Aber ich hätte es besser gefunden und ich habe natürlich auch Chatty gefragt. Klar. Aber so eine richtig coole Super-KI, die einfach mal, jetzt hier ist Linde bei uns back online, ja, gelesen und verstanden hat, also unverstanden, ja, hätte ich jetzt gut gefunden.
Aber das heißt im Endeffekt, die Kunden, Mandanten müssen auf ihr Bauchgefühl hören und dir vertrauen. Weil im Endeffekt ist es ja dann doch wieder Marketing. Hm. Nee, und Sales. Woher wissen die Gäste und Gästinnen heute, dass sie zu dir kommen und einen fixen Preis annehmen, als sich ein Angebot von einem anderen Anwalt einzuholen und dort sagen, ja, die machen nach Stunden?
Also das eine ist tatsächlich, dass wir eben sagen, das ist es das dann auch. Ja, und das steht ja auch im Vertrag dann drin. Es gibt ja sowas wie einen Anwaltsvertrag.
Ja.
Ja, so dass wir gar nicht berechtigt wären, mehr abzurechnen. Also wir könnten es ja rein theoretisch versuchen. Und was passiert dann in der Rechtsabteilung? Früher hat man gesagt, das streicht man durch, legt es aufs Fax und schickt es zurück. Ja. Und das macht man auch genau ein einziges Mal. So einen Move macht man ein einziges Mal und das wissen dann alle. Das zweite ist, ja, wir haben das natürlich als Marketing-Gesichtspunkt damals vor 5 Jahren mal gesehen, weil wir gesagt haben, was ist denn der USP von der Kanzlei? Ja, Freshfields hat, glaube ich, die Engelsflügel aus dem Logo inzwischen rausgenommen. Ich weiß es nicht, ob die noch drin sind. Also die Schriftzüge verändern sich. Ich habe mal eine Zeit lang bei Sherman Sterling im Frankfurter Büro verbracht. Das war auch wahnsinnig toll. Die hatten wirklich noch Sterling-Lettern oben drüber. Am Ende, das, was wir da machen, ist ja ein bisschen Commodity, ist ein bisschen austauschbar. Aber das, was wir dazu liefern, ist tatsächlich ja, und das wird uns immer übrigens vor der KI retten, in Anführungszeichen, solange ein Mensch eine Entscheidung trifft, wird er einen Menschen dabei haben wollen. So sind wir. Wir hätten gern jemanden bei uns. Und ob jetzt unsere Kanzlei die richtigen sind oder andere, ist überhaupt kein Sales-Argument. Hätte ich gedacht, also ich habe damals gedacht, jetzt haben wir da eine Riesenwelle gemacht, das ist damals auch durch unsere Juve gegangen, hat irgendwie LinkedIn gesprengt und das war ganz, ganz toll. Und ich habe gedacht, jetzt hagelt's Mandate. Überhaupt nicht. Das konvertiert, so eine Preisliste konvertiert überhaupt nicht, weil der Preis nicht entscheidend ist für die Auswahl der Kanzlei. Wenn ich natürlich beide Optionen habe und ich mag beide halbwegs gerne, habe keine Buddy-Beziehung dazu, vielleicht auch irgendwie keinen Zwang aus dem Unternehmen bestimmt, würde ich mich natürlich als Rechtsabteilung, wenn die auch beide das gleiche Standing haben, das heißt dieses Cover Your Back, ja, funktioniert auch gut genug, ich hole mir das qualitativ selber, dann nehme ich das, was wirtschaftlich besser ist. Klar.
Mm, was muss der Mandant eigentlich mitbringen, dass das alles funktioniert? Weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist, dass ich sage, ja, Clemens, ich brauche dich oder wir brauchen dich. Ich nehme das von deiner Liste. Let's go. Weil das muss irgendwie mal zustande kommen. Also ich denke mal, dass es auch ein gutes Briefing für den Mandanten braucht oder irgendwie braucht ihr mehr Informationen. Was habt ihr für einen Onboarding-Prozess, damit das alles möglich ist?
Das ist das, was ich meinte, was wir getan haben. Wir haben tatsächlich bei uns intern alles über den Haufen geworfen und haben Onboarding-Prozesse gedacht. Mhm. Weil wir natürlich auch gedacht haben, also wenn wir jetzt dann vom Mandanten das Falsche abfragen, dann verkaufen wir eine Leistung und dann arbeite ich für 30.000 Euro ein ganzes Jahr. Da hat meine Frau dann auch eine Meinung dazu und meine Kinder. Das funktioniert ja nicht. Also haben wir uns tatsächlich sehr intensiv mit der Frage befasst, was muss ich denn eigentlich wissen von einem Mandanten? Was muss ich wissen von einem Mandat? Jeder Mandant, jeder Klient, jeder Kunde hat eine eigene Agenda, hat eine eigene interne Struktur, hat Entscheidungswege, hat, sagen wir mal, eine Agenda hinter der Agenda. Ich meine nicht die Hidden Agenda, sondern die übergeordnete, das Ziel. Hat Kommunikationswege. Wenn ich weiß, dass ich einen Mandanten habe, ich habe jetzt gerade so eine relativ kleine Sache, die reingekommen ist, irgendwie Global Headquarter aufsetzen für am Ende des Tages Chinesen. Wir versuchen jetzt seit einer Woche rauszufinden, wer der Shareholder von der Gesellschaft sein soll. Das sagt uns allen sehr, sehr viel, wie das Projekt laufen wird. Das wissen wir alle hier im Raum. Da steigt aber der Preis. Das ist auch klar. Weil der Aufwand tatsächlich, ich muss irgendwen beschäftigen, ja, der mit diesem Menschen das abfragt. Und das kann ich auch nicht über Prozessoptimierung klären, weil dieser Mensch, der hat auch keine Lust, wenn er meine Fragen per E-Mail nicht beantwortet, wird er auch kein Formular ausfüllen. So, das kennen wir aus Compliance-Schulungen. Ich muss bei der Hochschule, bei der ich auch offiziell angestellt bin, auch immer eine Rückenschulung machen, auch nicht gemacht. Also wir wissen es alle, ja. Wir sind alle nicht so gut darin, sowas zu machen. Wir haben auch unseren Handyvertrag nicht gelesen. Also selbst wir Juristinnen und Juristen schieben ja viel von uns. Und wenn wir zum Beispiel merken bei dem Mandanten, dass wir da Informationen nicht bekommen, weil er sie vielleicht einfach der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin selber nicht hat oder keine Lust hat, sie zu besorgen, dann merken wir schon, das ist nicht so das Idealmandat. Das Idealmandat für uns sind Mandantinnen und Mandanten, die eine klare Zielvorstellung haben, was sie am Ende als Ergebnis haben wollen. Und jetzt sage ich was ganz Böses. Und ich glaube, im österreichischen Recht gibt es das auch, die Unterscheidung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag. Mhm. Richtig?
Ja.
Der Arzt schuldet oder Ärztin schuldet nicht Gesundheit. So, ich schulde auch nicht Recht. So. Ja, aber also wir stellen uns alle mit breiter Brust immer hin und sagen, das Problem können wir lösen. Klar können wir das lösen, natürlich können wir das lösen. Also irgendwie verkaufen wir ja doch irgendwie ein Ergebnis, so ein bisschen. Also so von der Show her, wenn ich mir das auch so anschaue. Also mit Glaspalästen und so weiter. Also da wird schon auch ergebnisorientiert gedacht. Also muss ich doch bitte mal verstehen, was ist denn eigentlich das wirkliche Ziel? Gibt's dahinter noch ein Ziel? Gibt's dahinter noch ein Ziel? Was soll denn eigentlich wirklich passieren? Ja, und wenn ich das alles abgefragt habe, das muss ich als Kanzlei lernen.
Das entscheidet ihr erst dann, ob ihr überhaupt den Mandanten annimmt?
Ja, oder welches Pricing wir machen, tatsächlich.
Also dann ist nichts mehr mit der Pricelist.
Bei manchen Dingen nicht. Also, ja.
Dann war es doch nur ein Lockmittel auf der Website.
Wir sind ja rechtlich gezwungen, hin so ein Sternchen zu machen, irgendwie vorbehaltlich Einzelfall und so. Nee, aber tatsächlich, das ist ja eine Invitatio ad offerendum, wie es der Lateiner so schön sagt. Ja, also die Einladung. Ein Angebot abzugeben.
Kannst du recht.
Ich glaube, wir weichen in bestimmt 15-20% tatsächlich davon ab.
Okay.
Und selten nach unten, logischerweise, sondern Mandant kommt, sagt, ich hätte gerne einen Unternehmenskauf für, was ist es durchgerechnet, wenn das Midcap ist, irgendwie, keine Ahnung, 60.000, 70.000. Ja? Da kann es aber schon passieren, dass wir sagen, übrigens, das hast du ja schon, das brauchst du nicht und das funktioniert ganz anders. Oder du hast 5 Gesellschaften, lass uns mal schauen, was davon eigentlich wirklich wie funktioniert. Ja, ist der Deal eigentlich wirklich so? Also es passt nicht alles in so gerüstet. Das wissen wir schon auch. Ja, und natürlich ist Marketing dahinter. Also Lügen. Ja, nur wir sind noch nie, und das darauf bin ich sehr, sehr stolz, noch nie seit Juni 2020, das ist über 5 Jahre, in die Situation gekommen, dass ein Mandant mit unserem Pricing unzufrieden gewesen wäre. Und wir sind noch nie seit dem 6. Januar 2016 in einem Honorarstreit gewesen mit dem Mandanten, wenn er unzufrieden war. Mhm. Also ich hatte 2-mal Fälle, da war es halt Betrug und 1-mal war es eine Insolvenz. So ist passiert. Mhm. Ja. Und das ist das Thema Vertrauen, was halt schon wichtig ist.
Was macht ihr, wenn das Projekt mittendrin abgebrochen werden muss und ihr habt quasi auch nur die Hälfte der Leistung erbracht, weil es einfach keinen Sinn mehr macht?
Ja, oder viel weniger. Das wäre das Allerschlimmste.
Ja, also, wie auch immer, aber damit man es einfach rechnen kann,
ja, wir wollen irgendwie 50.000 Euro haben von irgendeinem Projekt, das haben wir ausgemacht, ja. Bevor wir irgendwas gemacht haben, weil sich noch die Teams sortiert haben und keine Ahnung, weil die Steuerleute noch Steuern gerechnet haben, stellt sich raus, das Ding ist tot.
Ja.
Wir haben noch gar nichts gemacht, wir schicken natürlich sofort eine Rechnung, ist klar. Nein, natürlich.
Über 50.000.
Über 50.000, ja. Und verlangen Nachtrag, genau. Weil tatsächlich ist es ja in der Praxis so. Also erstens, wir sind sehr gut darin, vorher auch im Gespräch, wenn wir den Mehrwert eben bestimmen, was hat denn eigentlich unsere Leistung für einen Mehrwert, was soll sie für einen Preis haben, mal über das Thema Broken Deal zu sprechen, also Projektabbruch. Und wir alle wissen, dass Broken Deal stattfindet üblicherweise am Anfang oder kurz vor Schluss, was die rechtliche Bearbeitung angeht. Das ist bei jedem auf dem Tisch hier im Raum auch so. Also ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie erlebt, dass bei 50% Schluss war. Es sei, also außer eine Ausnahme, dass irgendwas im Management ganz oben sich geändert hat. Das mag mal sein, dass irgendwie der Aufsichtsrat gesagt hat, Strategieänderung, wir verkaufen mal eben Deutschland oder irgend sowas. Das hat man vergessen, dann den Leuten zu sagen. Oder das kommt ja vor. Ja, aber üblicherweise, wenn so ein Projekt einfach nur daran scheitert, eine Vertragsverhandlung nur daran scheitert, dass die Parteien nicht zueinander finden, dann ist das entweder am Anfang der Fall oder ganz kurz vor Schluss, dass irgendein Thema, meistens ja wirtschaftlicher Natur, nicht lösbar ist. Dann haben wir in der Regel fast 90, vielleicht sogar manchmal 95% von dem gemacht, was wir da machen. Dann geht's ja am Ende des Tages vielleicht noch um irgendwie das Ding in eine Executive Version zu packen, Anlagen zusammenzusuchen und so weiter. Das ist auch Arbeit. Aber eigentlich haben wir geliefert und dann gehen wir zum Mandanten und sagen, du, dann, jetzt sind wir bei 95%, wir hätten gern 70%. Da wird keiner Nein sagen. Ja. Und auf einer Jahresbetrachtung, und so muss man Kanzlei auch denken, glaube ich, heutzutage, auf einer Jahresbetrachtung laufe ich doch, wenn ich nur abgebrochene Projekte hätte, mit 70% Umsatz immer noch ein gutes Jahr. Also bei 50% fängt dann weh zu tun. Ja, aber so ein Dienstleistungsunternehmen, wenn das 70% von dem hat, was es so in einem guten Jahr hat, dann ist es halt ein nicht so tolles Jahr. Das ist theoretisch, können wir das auch gut leisten.
Ich würde dich, abschließend würde ich dich noch gerne fragen, wann habt ihr diese Preisliste erstellt? Wie aktuell ist die?
Also das ist die aktuelle Fassung, ist von diesem Jahr.
Okay.
Ich meine vom Sommer oder so, weil wir mal gesehen haben, dass alle anderen anziehen. Also stehen es, glaube ich, wir arbeiten ja auch noch nach Stundensatz. Das sind so in der Regel 15%, 20% unserer Tätigkeiten laufen nach Stundensatz, weil die Mandanten es entweder einfordern oder weil es halt Dinge gibt, die nicht planbar sind.
Und, ja? Und wann passt ihr die das nächste Mal an?
Wir haben die 4 Jahre lang unverändert gelassen. Also Beispiel Stundensatz, der lag 4 Jahre lang bei 380, jetzt liegt er bei 480. Aber da würde man in Deutschland immer noch drüber schmunzeln.
Jetzt haben wir aber eine sehr schnell wachsende KI, ja, und eine große Entwicklung auf dieser Seite. Und ich nehme mal an, dass ihr mit KI arbeitet. Dementsprechend könnt ihr eure Leistung ja noch effizienter erbringen, wenn ihr die KI richtig anwendet. Werden die Preise dann dadurch billiger?
Super spannende Frage. Ich habe gedacht, dass wir da eine Diskussion bekommen. Und ich habe das in einem Unternehmensjuristenkreis mal diskutiert. Und da war jemand von 60 juristischen Mitarbeiter in seiner Rechtsabteilung. Von so einem großen Forschungsinstitut. In München gibt's ja so ein paar. Und der sagte, aus seiner Sicht müsste eine vernünftig KI unterstützt, also unterstellen wir mal, dass es tatsächlich sauber läuft, anwaltliche Leistung im Fixed-Pricing-System sogar teurer werden. Argument, es kommt ja immer noch auf den Wert an. Der Wert einer wirklich gut KI unterstützten anwaltlichen Leistung ist höher. Und weil wir abends bei den Drinks waren, so ein Abendevent, meinte er schmunzelnd, sehen Sie, ich habe 60 Mitarbeiter, also eine KI ist nicht gestern Abend auf der Wiesn gewesen oder wurde nicht am Wochenende von ihrer Freundin verlassen. All diese Dinge, die uns so zu Menschen machen, passiert ja der KI nicht. Und wir sind ja darauf trainiert, alles fachlich, alles super, alles toll, sehr faktenorientiert, fehlerfrei, wir arbeiten alle fehlerfrei, ist ja klar. In so einer Welt würde man tatsächlich sagen, die Erhöhung der Fehlerfreiheit zur absoluten Fehlerfreiheit müsste den Preis tatsächlich steigern. Der KI vergisst nichts unterwegs.
Naja, aber kranke Mitarbeiter oder unmotivierte Mitarbeiter sind ja dann schon das Problem von dir als Chef. Also kann ich jetzt nicht sagen, Mandanten, ich habe jetzt eine KI, jetzt wird alles teurer, weil meine, jetzt ist egal, dass meine juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie sich gerade Tränen haben lassen.
Ja, aber tatsächlich ist das, also erstens, Und da schaue ich jetzt auch mal in den Raum. Wir werden ja nicht krank. Das ist ja das Absurde. Ja? Wir haben uns in dieser Branche, haben wir es mit Leuten zu tun. Und zwar egal auf welcher Seite vom Tisch. Ja? Die extrem intrinsische Eigenmotivation haben. Ich glaube, das war jetzt tautologisch. Also die wirklich sich selber ja quälen. Wenn wir einen schlechten Vertrag rausschicken, wenn man das, also hat das mal jemand gemacht? Es meldet sich natürlich keiner, schon klar. Aber so ganz tief drin, nein, nichts passiert nicht. Ich hatte mal eine Associate, die habe ich beim Heimlicharbeiten erwischt. Das war in so einem, das war damals haben wir noch mal Billable Hours gearbeitet. Ich kam vom Skifahren zurück und hatte irgendwas in der Kanzlei vergessen. Fahr rein, am Sonntagabend hockt die da. Und ich schaue sie jetzt an, was machst du hier? Wer hat dafür gesorgt, dass das passiert? Weil ich fuchsteufelswild. Weil genau das wollten wir nicht. Mhm. Ja, wir wollten genau das nicht, was wir alle vorher gemacht haben. Und dann schaut sie mich an und bricht in Tränen aus. Und ich so, Gott, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Ja, Führungsaufgabe mal komplett daneben. Und dann sagt sie, du hast mir diesen und jenen Vertrag gegeben. Und ich so, ja, und? Ich raff's nicht, ich krieg's nicht hin. Also, aber dann sag doch was. Ja, aber der Mandant hat gesagt, er will halt nur irgendwie so und so viele Stunden. Ja, und? Ja, dann mache ich es halt jetzt so. Ich sag, das ist ja doppelt schlimm. Also wenn wir deine Zeit erstens aus dir rausreißen, gegen unseren Willen und auch eigentlich gegen dein Gutes. Ja? Das zweite ist, wir das noch nicht mal irgendwie in Rechnung stellen können. Da haben wir alles falsch gemacht. Und wir verbraten dich als Ressource ja auch noch, weil also der Sonntag, der kostet ja bis Mittwoch Zeit. Das wissen wir alle. Ja. Das halt nach. Ziemlich angeschaut und hat dann verstanden, dass ich das richtig gut meine. Wir müssen schon auch auf die Leute achten. Die überdrehen auch am Anfang. Und Stefanie, wenn du von diesem es läuft mir alles weg sprichst, ich erlebe das auf einer anderen Art. Wir müssen auch die Projekte auch manchmal einbremsen. Das gehört übrigens zum juristischen Tun, übrigens auch auf der Anwaltsseite schon auch mal dazu. Also wenn uns die Mandanten weglaufen, dann sind ja meistens nicht die Rechtsabteilungen, die uns weglaufen, sondern das Business. Ich habe so einen, mit dem arbeite ich echt gerne zusammen, aber der hat so einen wahnsinnigen Abschlussdruck. Der hat mich jetzt gebeten, Executive Versions des gesamten Projekts einfach mal zu erstellen und rumzuschicken. Wir sind nicht so weit.
No.
Ich habe eine sehr große Anwaltskanzlei auf der Gegenseite. Ich habe einen Anruf bekommen. Was denn jetzt bei uns? Und ich habe sehr höflich in die E-Mail reingeschrieben, dass ich beauftragt wurde, hier jetzt nur noch Clean Versions rumzuschicken. Ja, das. Manchmal muss man auch bremsen. Und das gehört übrigens auch zu unserem Job.
Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Das heißt, bei euch werden die Preise jetzt höher, wenn die KI mehr eingesetzt wird?
Na, wenn wir nochmal 4 Jahre warten, warten wir halt nochmal 4 Jahre. Also Preise erhöhen heißt ja nicht, dass der Kunde sich drüber freut.
Na gar nicht. Oder wer freut sich drüber?
Ja, auch übrigens, und das ist übrigens auch ein großer Unterschied, wenn man mit Rechtsabteilungen zu tun hat, als mit anderen Mandanten. Die meisten Menschen, die in der Rechtsabteilung arbeiten, würden mir zustimmen, dass sie other people's money ausgeben, oder? Das ist nicht das eigene. Da wird wahnsinnig drauf geachtet. Das ist übrigens für uns Kanzleien ein Riesenunterschied. Wenn ich keine Rechtsabteilung habe, dann habe ich am Anfang einen größeren Verkaufsaufwand. Ja, warum brauchen wir jetzt die Anwälte? Aber danach schaut keiner mehr drauf. Also weder auf das Tun noch auf das wirtschaftliche Ergebnis. Da könnte ich theoretisch machen, was ich will. Wenn ich eine Rechtsabteilung habe, dann ist das Mandat schnell erteilt, aber dann wird eben gemonitort. Ist ja auch die Aufgabe der Rechtsabteilung. Und wenn wir Preise erhöhen wollen, dann müssen wir uns gerade bei Bestandsmandanten natürlich die Frage gefallen lassen, warum nochmal genau?
Ja. Gut, ich glaube, damit wir den Zeitrahmen hier nicht gleich von Anfang an total sprengen, wir setzen unser Gespräch am Morgen fort in einer weiteren Folge, die ihr dann alle auch nachhören könnt. Vielen herzlichen Dank und wir sprechen morgen weiter. Ich hoffe, du hast den ersten Teil des Gesprächs mit Clemens schon einmal interessant gefunden. Wie gesagt, haben wir in diesem Gespräch sein Abrechnungsmodell aus Mandantinnensicht beleuchtet. Für mich wird es persönlich noch spannender im zweiten Teil, der dann übrigens auch wieder mit Video ist. Da haben wir nämlich das Businessmodell dahinter und seine Wirtschaftlichkeit besprochen. Clemens gewährt im zweiten Teil ziemlich tiefe Einblicke in seine Kanzlei und verrät auch, was notwendig ist, um dieses Abrechnungsmodell überhaupt gewinnbringend in einer Kanzlei zu etablieren. Also dranbleiben und, wie gesagt, in 2 Wochen kommt der zweite Teil. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Sarah.